dass es scheißegal ist, was die anderen Leute von dir denken. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Satz ist und das ist nie leicht und das ist immer noch nicht leicht für mich, aber ich scheiß viel mehr drauf, was andere Leute von mir denken. Ich mache einfach mein Ding. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn ich bin überrascht worden im Büro von einer meiner engsten Freundinnen. Eigentlich ist mir gesagt worden, ich habe einen Call, ganz einen wichtigen, und ich habe mir gedacht, auf einmal sind alle verschwunden, kein Mensch ist mehr da. Und ja, die Julia ist da gestanden und hat gesagt, jetzt ist soweit, sie interviewt mich. Das will ich schon seit Jahren, will sie das schon machen. Und anlässlich meines runden Geburtstags, hat sie gesagt, sie macht es. Und ich habe ein bisschen Schiss gehabt, ein bisschen Bammel gehabt, weil ich weiß, wenn wer unangenehme Fragen stellen kann oder Dinge aus mir rauskitzeln kann, die vielleicht nicht jeder weiß und wo ich halt einfach auch brutal ehrlich bin, dann ist sie. Und genauso ist der Podcast auch. Also ja, wer einmal ein bisschen andere Karin hören will, dem empfehle ich die heutige Folge.
Wie würde ich Karin Kaswurm beschreiben? Wissen eigentlich viele, wie du heißt, wie du wirklich heißt? Dein Künstlername ist ja Teigl eigentlich.
Ja, eigentlich ja. Schon eigentlich. Ja? Kaswurm war viel geilerer Künstlername. Ja, Kaswurm habe ich mal geheißen.
Karin Kaswurm, vor 40 Jahren geboren. Also wenn ich dich jetzt beschreiben würde, und da tun wir jetzt das ganze Berufliche und so weg, weil ich finde als Freundin, das für mich hat das keinen Wert, was du beruflich machst, wie erfolgreich du bist, weil am Ende des Tages zählt ja für mich, wie du als Freundin bist und als Mensch einfach bist. Und so würde ich dich auch immer, wenn ich dich beschreibe, beschreiben. Ich finde, und das habe ich so arg von dir gelernt und das werde ich nie vergessen und das werde ich für immer mitnehmen, ist wie du, wenn du in einen Raum gehst, du scannst den und jeder Mensch, der da drin steht, hat einen Wert. Und das sagst du nicht nur, das ist so. Und jeder, der mit dir mal unterwegs war, auf Urlaub war, der weiß, dass das ist auch nicht nur auf Events, das ist in jedem Restaurant, in jedem Taxi, in jedem Fitnessstudio, wo auch immer, du begrüßt jeden, jeder wird in die Augen geschaut, jeder hat deine Aufmerksamkeit, jeder Kellner. Das ist nicht einfach nur, dass dir irgendwie ein Teller hinsteht und du schreitst nicht mehr weiter. Das ist immer ein Danke, dass du das gerade gemacht hast, was du machst für mich, egal ob ich dich jetzt bezahle oder nicht. Jeder Mensch hat den gleichen Stellenwert und wird begrüßt und wird, und das ist was, das habe ich noch nie bei irgendjemandem erlebt und mir fällt erst jetzt auf, wie wenig das andere Menschen machen. Und ich versuche das dann immer zu kompensieren jetzt für andere, weil ich finde das so wichtig und so wertvoll. Und ich finde, das ist deine wichtigste und coolste und beste Eigenschaft. Und die muss jeder Mensch sich von dir abschauen. Und ich habe es schon dürfen und das finde ich echt cool. Und so würde ich dich beschreiben. Das ist einfach das Schönste an dir, finde ich.
Das ist sehr schön gesagt, weil das ist wirklich was, was ich früh mitgekriegt habe, dass man einfach dankbar ist.
Das wollte ich dich auch eigentlich fragen, was war das immer schon so? Was glaubst, hat dich da so prägt? Hast du das von jemand anderem mitgekriegt? Oder?
Ist eine gute Frage, jetzt wo ich drüber nachdenke. Weiß ich nicht, wir sind halt aufgewachsen. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Meine Mama war sehr viel unterwegs. Und aber es war dann trotzdem immer genug Zeit da für uns Kinder. So. Und wir waren auch viel bei unseren Großeltern und die haben nichts, also die haben wirklich gar nichts. Die haben, glaube ich, gemeinsam 900 Euro Pension zu zweit und haben aber trotzdem immer, das haben sie uns zwar gesagt, dass das so ist und dass sie strugglen, aber nichtsdestotrotz haben sie trotzdem immer uns das Gefühl gegeben, dass alles möglich ist. Und es ist voll schön und wir haben auch nichts gekriegt, ohne dass wir nicht Bitte und Danke gesagt haben. Und ich bin ja früh ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich ja immer schon meinen Vogel gehabt habe und immer Geld braucht habe. Das heißt, ich bin ja schon sehr, sehr, mit 12 habe ich schon gehört.
Das heißt, warum tust du alle meine Fragen schon beantworten? Zurück zu dem, was glaubst du, hat dich zu dem gemacht, dieses, dass du jeden Mensch so gleichwertig behandelst? Hast du das dir von mir abgeschaut oder ist das auch was, was du dir vielleicht sogar beibracht hast, um beruflich irgendwie weiterzukommen oder so?
Nein, unterbewusst, glaube ich. Wir haben das wirklich mitgekriegt, dass jeder gleich viel wert ist.
Weil es deine Eltern auch so gemacht haben
schon.
Oder deine Großeltern?
Und ich glaube, ja.
Oder glaubst du, ist das am Land anders? Vielleicht kenne ich nur die Wiener, ich weiß nicht.
Ja. Nein, ich glaube schon, dass am Land noch was anderes ist, dass man einfach mit anderen Werten groß wird. Wir haben Baumhäuser gebaut und weiß ich nicht, Banden gegründet und so weiter. Und irgendwie war jeder gleichwertig, egal. Wir haben in einer Siedlung gewohnt ganz früher. Und es war wurscht, mir war das auch immer egal, wer was beruflich macht. Für mich waren alle gleich. Und meine Nachbarin damals war mein besten Freund, die Mama, die war damals Reinigungskraft in der Volksschule. Und für mich hat den gleichen Stellenwert gehabt wie die Direktorin. Mhm. Weil es war meine Nachbarin, das war eine coole Socke. Ja. Also blödes Beispiel, aber deshalb hat das für mich war jeder gleich. Ich habe mit dem Abwäscher die größte Garde gehabt und mit dem Küchenchef auch. Also das ist einfach,
weiß ich nicht, das habe ich nie aufgehört. Und ich finde einfach, das ist das Schönste, wenn man da keinen Unterschied macht.
Ja, voll. Nein, und das ist genau das, was ich so arg schätze an dir. Ja, wenn du hast schon gesagt, ihr habt Baumhäuser gebaut und was ich, das kenne ich auch aus meiner Kindheit. Wie bist du generell aufgewachsen? Es also war ja wirklich am Land. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja,
sagst du immer im Bongau, ich weiß nicht, wo das ist und wie das ausschaut.
Ja, da müssen wir mal hin. Du wirst es lieben. Also ich bin aufgewachsen extrem bodenständig, weil nur mal durch die Scheidung meiner Eltern, meine Mama hat teilweise 3 Jobs gehabt, damit sie uns unsere Schulausbildungen ermöglicht. Mein Bruder ist in der Privatschule gegangen, ich auch. Aber das war nicht so, dass das Geld vom Baum gefallen ist, sondern ich komme noch erinnern, die Zahnspange hat damals kostet 100.000 Schilling und es war so schwierig für Mama, dieses Geld aufzubringen. Und so sind wir einfach aufgewachsen mit wenig. Und ich habe immer gewusst, das ist einfach, glaube ich, das ist mir früh mitgegeben worden, wenn ich was will, muss ich dafür was tun, weil es einfach auch nicht möglich war. Und ja, und ich bin halt in einem 4.000-Seelendorf aufgewachsen, in Wagrain oder Wagrain, sagt man bei uns. und ja, total normal. Wir sind jedes Wochenende wandern gegangen mit meinen Großeltern, weil meine Mama so viel unterwegs war. Und ja, viel in der Natur. Ich bin Ski gefahren, professionell, bis ich 13, 14 war, war auf Skitrainings. Und ja, dann hat er das ein bisschen mit den Kellnern angefangen, dann bin ich fortgegangen. Aber irgendwie...
Aber alles noch am Land.
Alles am Land.
Wann bist du nach Salzburg Stadt gezogen?
Ich habe dann habe die Schule fertig gemacht und habe dann am Tourismusverband gearbeitet in Wagrain. Und dann habe ich mich eigentlich recht schnell für Amerika beworben. Also da war ich 21 war ich schon, das weiß ich. Und bis dahin, ich habe viel Praktikas gemacht, muss ich auch dazu sagen, weil ich hatte einfach Schule, du kommst viel herum auch. Und im Sommer habe ich 8 bis 12 Wochen Pflichtpraktikum machen müssen. Da war ich dann auch schon unterwegs. Aber ich bin unfassbar dankbar und ich bin auch ins Internat gegangen nach Bad Hofgastein, also früh weg eigentlich. Aber ich bin so dankbar, dass ich da aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin, weil ja, das ist so ein behütetes Leben. Du tust schon rauchen und du gehst, versteckst dich hinterm Baum und schickst einmal, weiß ich nicht, wie haben die geheißen, die ganz leichten Zigaretten, Muratti aus Italien. Solche Geschichten habe ich schon auch gemacht, aber das war trotzdem alles total behütet.
Ja. Gibt es irgendeine extrem prägende oder Erinnerung, die da immer bleiben wird von der Zeit als Kind am Land oder als Jugendliche am Land? Irgendwas?
Nein, ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Steckgeschirr am Berg aufgegangen bin und eingekackelt habe, dass man nicht hinhaut. Das war so ein prägendes Erlebnis. Nein, aber ansonsten gibt's viele. Also jede Wanderung mit meinen Großeltern jetzt im Nachhinein war so besonders, weil der Opa hat immer einen Stecken mit uns bastelt und hat dann so eingeschnitzt und dann war das der Wanderstecken von Martin und von mir, von meinem Bruder und jede Kurven und es war immer total besonders. Und es ist eher so diese kleinen Momente, die wo ich jetzt mehr zu schätzen weiß, wie ich groß geworden bin, diese Zeit mit denen, wo sie noch fit waren und wo man einfach so viele Sachen entdecken haben können und so dieses Bodenständige, das ist das, was mir so in Erinnerung bleibt. Das eine prägende Erlebnis gibt's nicht, weil es waren so viele prägende Erlebnisse
Hast
eigentlich.
Hast du noch Verbindung zu diesen Menschen, denen, die dich geprägt haben, wie deine Großeltern?
Ja, schon. Immer wieder. Also ich bin natürlich, und das ist eh ein Fehler, und das darf man eh nicht. Das
kennt
jeder. Ja, das kennt ja jeder. Und da fühlt man sich dann auch wieder schuldig, dass ich viel zu selten daheim bin, aber wir hören uns. Und ja, meine Oma ist auch die geilste. Die hat mir schon so oft aus der Scheiße geholfen, weil ich war immer frech in der Schule und dann hat sie mir einen riesen Blumenstrauß im Garten pflückt, den habe ich dann den Lehrer geben können und habe sagen müssen, Entschuldigung und so Blödsinn. Aber ja, auf jeden Fall.
Immer wieder. Ich würde sagen, das waren fast so Ersatzeltern oder Zusatzeltern.
Schon. Also ich muss schon sagen, mein Bruder und ich sind bei unseren Großeltern eigentlich groß geworden, auch. Natürlich, weil meine Mama hat arbeiten müssen. Und auch bei der Taufparty von meinem Bruder, also bei Tante Margret und Onkel Sepp, bei denen sind wir groß geworden.
Genau. Liebe Grüße.
Ja, genau. Shout out.
Ja, schön. Und du hast eh schon gesagt, dein erster Job war Kellnern. Ist das so die Liebe oder war das einfach ein Mittel zum Zweck? Ist da erst die Liebe zu den Menschen und zu dieser Gastwirtschaft und Tourismus und alles entstanden oder war das schon vorher?
Ich glaube, das war bei mir ein bisschen vorprogrammiert. Ich habe auch oft so, wenn Gäste bei uns daheim waren, habe ich mich hingestellt und habe gesungen für alle Leute. Ich war ja an der Musikhauptschule und habe im Chor gesungen und war immer die Hauptstimme. Also ich habe Oh Happy Day gesungen und ich war die eine, die gesungen hat, Oh Happy Day. Und dann hat der ganze Chor nach mir gesungen. also ich habe das schon immer gemacht, diese Aufmerksamkeit und diese Mittelpunkt stehen, also das schon und die Leute um mich herum. Aber ich glaube, der Tourismus ist das Prägendste, was du haben kannst, weil du hast alle Arten von Menschen. Und da ist eigentlich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Aversion gegen die Wiener gekommen, weil in der Wiener Woche habe ich immer gehört und das waren auch die geschissensten und grantigsten Gäste und ich habe mir gedacht, ich werde nie nach Wien ziehen. Aber auch die habe ich immer mit einem Schmäh bockt und am Ende vom Abend habe ich dann das meiste Trinkgeld gekriegt. Ich habe das immer so ein bisschen als Herausforderung gesehen, dass ich die Leute so ein bisschen umpole und das dann erfreut haben mit dem Leben, so mehr.
Dass du die harte Nuss knackst.
Voll.
Ja, voll, das sehe ich bei
so,
dir.
Genau, und ich war so 12 Jahre alt, wo ich angefangen habe und du lernst halt früh nicht zu jammern, durchzubeißen, und ich habe halt immer ein Ziel gehabt, und es war immer diese, noch die Weihnachtsferien, wo andere geschüt haben, habe ich halt dann von meinem Onkel das Geld gekriegt und habe gewusst, okay, passt, jetzt kann ich mir wieder das ein oder andere leisten. Mhm. Sport habe ich nie, muss ich auch dazu sagen.
Ja, das heißt, dann deine Motivation kenne ich selber auch aus der Jugend, wie ich gearbeitet habe, war immer irgendwie eine materielle, irgendwo am Ende, war das immer schon Mode oder?
Ja, schon
oder
meistens.
Oder random Tamagotchi oder sowas.
Nein, das hat mich alles nicht interessiert. Immer schon Mode. Und mein Bruder zum Beispiel, das Gegenteil, der hat auch immer gearbeitet, der hat zum Beispiel den ersten Computer gehabt, so ganz einen fetten. Und der hat sich das damals beim Hofer für 2000 Schilling gekauft. Und ich bin zum Adelsberger nach St. Jan gefahren und habe mir Dolce Gabbana Jeans für selbe Geld gekauft. Die übrigens dann, ich glaube, jahrelang hinterm Haus angezogen habe, weil ich mir gedacht habe, wenn das wer sieht, dass ich diese Jeans habe, vor allem meine Mama, die schmiert mir eine, habe immer versteckt und gewaschen, wenn sie nicht da war. Aber so war so sind wir groß geworden.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, durch Modemagazine? Oder?
Gute Frage. Ich war, ehrlich gesagt, damals war ja, das hat ja nichts gegeben. Ich weiß gar nicht,
was damals... Und dort hat wahrscheinlich auch niemand, wenn es das nicht von deiner Mama oder der Oma oder der Tante...
Es hat ein Modehaus gegeben, das war der Shit. Und da bin ich immer hingefahren und habe geschaut, so, was mir gefällt. Und dann habe ich bin immer schon so ein Gespür gehabt für was ich anziehen will und was Außergewöhnliches. Und dann wollte ich halt das haben. So.
Ja, ist cool. Es ist authentisch und das lebst du noch immer mit voll. Fast 40.
Ja,
ja, ich mag's.
Sag's, ich mag's. Heißt das, ich mag das, also ich mag meinen Style. Lass mich jetzt einmal so stehen.
Ich mag dein Style, ich würde es nie anziehen.
Okay, gut, schau. Es ist festgehalten, aber sie mag es grundsätzlich.
Ich mag, dass du einen eigenen Stil hast, dass du nichts scheißt. Ich glaube, für das bewundern dich viele und dass du immer irgendwo deiner Linie treu bleibst, auch wenn es ein anderer Trend ist, aber es ist trotzdem auf Karens Style und das ist cool. Und es ist vor allem einfach cool, weil wie du jetzt sagst, dass du einfach irgendwie mit dem geboren bist, dass du es immer gehabt hast. Das ist nichts, was du... weil jetzt das cool ist, Mode zu mögen oder zu machen, das ist so, sondern das ist authentisch, deine Identität, wie auch immer, die zustande gekommen ist. Aber ja, das ist cool. Und jetzt mache ich es umso mehr, jetzt wo ich das weiß und ich das mal fragen durfte. Mhm. Ich darf nämlich sonst nicht viel fragen.
Man würde es ja nicht glauben, dass ich eigentlich sehr verschwiegener Mensch bin. Man muss mir viel aus der Nase ziehen. Das wissen ja viel Leute nicht.
Voll, deswegen sind wir halt da.
Meister in Reinfressen.
Yep, weil du bist der Meister in andere Leute tiefgründig fragen. Jetzt nicht nur für die Öffentlichkeit, Podcasts, Interviews oder so, sondern auch Freundinnen. Du bohrst schon immer, wie geht's dir wirklich und so. Aber jetzt mal deine Nuss zu knacken, ist nicht einfach.
Das stimmt, ja.
Ja, aber ich glaube, ich bin schon nah am Kern. Aber ich glaube, den richtigen Kern und das... muss ich von mir selber auch sagen, den werde ich bei dir nicht knacken. Mm. Vielleicht knackst du ihn selber mal.
Ja, ich muss ihn selber erst noch mal knacken. Ja. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Voll.
Ja.
Beruflich bist du auch unterwegs wie aus wir, sagt man das.
Ich weiß, was du meinst.
Wie eine Rakete. Ich glaube, so busy und ja, gestresst unter Anführungszeichen so habe ich dich noch nie erlebt und das sagt viel aus, weil ich glaube, du teilst ja schon einiges von deinem Arbeitsleben, aber das, was dieses Jahr ist, ist, glaube ich, immens. Das habe ich auch auf unserer Reise in Amerika. Also du bist gerade auf deinem höchsten Level, wo du je warst, beruflich, ob es jetzt der Erfolg ist oder einfach das Arbeitspensum. Ich glaube, weil du einfach immer Gas gibst, weil du das willst, weil dich das antreibt. Und ich glaube auch, dass du das beruflich geschafft hast. Einerseits natürlich durch deine Art, weil deine Art öffnet dir auch Türen, muss man auch. Und ich glaube, das weißt du auch. Das ist, du weißt, warum die Leute gern mit dir arbeiten und warum dir Türen geöffnet werden, weil du halt die Leute so approachst. Du lockst aus den spießigsten PR-Leuten von der großen Modemarke wahrscheinlich irgendwie den Schmäh raus und das taugt denen. Man fühlt sich einfach gut, wenn man in deiner Nähe ist. Und ich glaube, das ist ein Teil deines Erfolgs. Und der zweite und, glaube ich, der viel größere ist dann einfach deine Arbeitsethik und dein Stellenwert für Arbeit, muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass dich das dahin gebracht hat, wo du jetzt bist und dich dorthin bringen wird, wo du hin willst. Aber ich frage mich, woher kommt dieser Drive? Also was ist das? Warum immer mehr und warum, ja?
Ja, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, über die ich wahrscheinlich so auch noch nie beantwortet habe. Ich glaube, das liegt maßgeblich daran, wie wir groß geworden sind, mein Bruder und ich, weil mein Bruder ist ja ähnlich wie ich, das ist ja ein extremer Gasgeber, wo ich immer oft denke, wie macht er das? Sein Handy ist auf seiner Hand geglut, quasi zugeklebt. Der ist nur in 1000 Gruppen und das muss er machen und das muss er machen, wo ich immer oft denke, wie geht sich das aus? Und dann sage ich das zu Annika und dann sagt die Annika, du bist genau gleich.
Glaubst du, dass er extremer ist? Glaubst du, du hast das von ihm oder ihr habt das beide von
Ich glaube, dass wir beide durch unser Großwerden haben. Wir eben nochmal, wir waren halt früher allein auf uns gestellt. Und ich glaube schon, dass es eine Art von nach Aufmerksamkeit lechzen ist und diese Bestätigung zu bekommen, die man vielleicht schon kriegt, kann man aber irgendwie auch nicht. Und mein Drive ist halt, das ist halt immer so, ich habe ein paar Leute im Hinterkopf, die nenne ich jetzt nicht, aber da denke ich mir immer, das ist immer so meine Motivation und denke mir immer so, das zeige ich dir jetzt an, dass ich alles stressen kann. Und ist auch nicht immer gesund, weil es sehr extrem ist und wo, wie du sagst, wo hört man auf, wo fängt man an, wo hört man auf.
Und was bringt es dir, wenn diese eine Person dich irgendwann anruft und sagt, Karin, ich bin so stolz auf das, was du da erreicht hast, wirst du dann aufhören?
Nein.
Hast du einen Schlüssel am Boden und gehst?
Aber es ist viel leichter gesagt, als wir tun, weil wenn man es bis zum heutigen oder bis zum jetzigen Tag nicht gehört hat, so, dass ich bin stolz auf dich, von ganz engen Leuten um dich herum, dann ist es immer nur die Motivation. Aber wenn man die Person das dann sagt, dann jetzt mittlerweile ist es eh nicht mehr so, dass ich an dem so festhalte. Aber ich glaube, das war jahrelang meine Motivation, dass ich mir gedacht habe, so, ich kann das auch und ich bin nicht die Dumme, die nie was studiert hat, sondern ich habe auch Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, das liegt schon daran, dass wir einfach das beide brauchen. Und ich sage immer beide, weil mein Bruder und ich so ein bisschen eins sind und dass wir das einfach, das so ein bisschen als Motivation sehen. Aber halt schon auch das große Ganze, weil ich denke mir immer so, ich sehe das ja gar nicht als Arbeit und das ist das, wofür ich so unfassbar dankbar bin, weil ich liebe dieses Büro. Ich liebe es, in die Arbeit zu kommen. Und das ist immer so schwierig zu beschreiben, aber die Mädels da sind mein Bubble, mein Safety-Netz. Und ich habe nicht so viele Leute, die so eng an mich ranlassen. Und deshalb genieße ich das da so und bin so dankbar, dass ich da sein kann. Und
aber wenn ich da einhaken darf, da ist ja schon der Punkt, du lässt viele nicht an dich ran. Du machst dir das selber, was du da gerade beschrieben hast, diese Bubble, und du lässt Leute drinnen, die du sicher extrem gern und lieb hast mittlerweile, die wie eine kleine Familie sind, aber du lässt halt beruflich Leute an dich ran, aber privat versperrst du dich dann, und das kenne ich als deine Freundin selber, und wir haben uns beruflich kennengelernt, und ich würde sagen, viel Zeit, die wir verbringen, ist trotzdem am Ende des Tages beruflich. Diese Bubbles, die machst du dir selber. Du willst Leute nicht an dich ranlassen.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass ich voll viel enttäuscht worden bin in meiner, auch wieder in der Kindheit, dass ich viel allein gelassen worden bin, dass ich viel mit vielen Dingen alleine gelassen bin. Und das ist, wenn du groß wirst, ist das so prägend. Und deshalb habe ich so ein Schutzfeld um mich, weil ich habe immer stark sein müssen. Ich habe nie sagen dürfen, dass mir irgendwas nahe geht. Ich war immer so diese, du kannst mir am Arsch lecken, Attitude. Bin ich eh immer noch. Aber deep down bin ich ja ganz anders. Und das ist halt so ein bisschen Schutzmechanismus. Und dann im Laufe der Zeit habe ich mir das natürlich aufgebaut, weil das ist der Jugend prägt. Und dann bist du so dieser Panzer. Und dann habe ich den Georg kennengelernt und dann sind wir halt viel rumgezogen. Und ich habe dann, wenn ich Leute reinlassen habe, ich wieder Tschüss sagen müssen. Das ist mir auch unfassbar schwer gefallen. Weil ich halt, wenn ich dann einmal aufmache, dann bin ich voll da und voll committed. Und so hat sich das peu à peu einfach über die Jahre so ein bisschen abgebaut, dass ich halt einfach, je weniger Leute ich um mich habe, desto weniger kann ich enttäuscht werden, desto weniger kann passieren. Und deshalb, weiß ich nicht, ich liebe es, etwas Gutes zu tun für andere, aber ich kann mir nichts Gutes daran lassen und ich tue mir so schwer. Ja. Aber das ist halt was ich auch noch an dem, was ich arbeiten muss.
Glaubst du, dass du an dem arbeiten kannst? Willst du es auch bewusst?
Auf jeden Fall. Ich brauche eine gute Therapeutin oder Therapeuten.
Geht das ab?
Ja, genau. Wenn so ein Ding, Shownotes. In die Kommentare. Nein, aber ich glaube, das ist definitiv was, woran ich arbeiten will. Und das habe ich mir vorgenommen jetzt für die nächste Dekade in meinem Leben, weil das ist definitiv was, wo... Das ist, aber ich bin schon viel besser geworden, weil du kennst mich. Ich war niemals zur Emily Geburtstagsfeier mitgefahren vor einem Jahr und habe aber da einfach so zugesagt. Und wir haben eine voll coole Zeit gehabt. Also ich versuche immer wieder über meinen Schatten zu springen, aber es fällt mir unglaublich schwer, über mich zu sprechen. Also
Ja, voll. Apropos Emily, du warst vor kurzem in ihrem Podcast, lustigerweise, hat sie dich auch ein paar Fragen gefragt und da hast du nämlich das mit dem Stolzsein auch gesagt. Du sagst, du willst, dass andere stolz auf dich sind, du willst selber stolz auf dich sein, aber du kannst es wiederum auch gar nicht annehmen, wenn jemand sagt, nicht. Genau, aber du wirst so ja nie zu dem kommen, was du eigentlich willst. Du willst, dein größtes Ding ist, du willst, dass andere stolz auf dich sind und das oder dir auch Anerkennung für Dinge geben, die du machst. Wiederum kannst du es 0,0 annehmen. Das heißt, du wirst eigentlich nie zufrieden sein mit dem, was wir, also wir als Freunde oder ein bisschen Außenstehendere, dir sagen. Und bist aber dann irgendwie beleidigt oder verletzt, wenn du das nicht bekommst.
Ja, es ist Teufelskreis.
Genau. So. Weißt stimmt. du das selber eigentlich? Mhm. Also, weil du sagst einen Satz, der sich schon selber widerspricht, ja. quasi.
Voll. Nein, das stimmt voll. Und da widersprich ich mir, und das weiß ich auch. Ich war letzte Woche einmal mit der Lina unterwegs, mhm. mit der Heiner, Atox. Und
einer gemeinsamen Freundin.
Genau. Wir waren dann schon ein bisschen rauschig und dann hat sie mir voll liebe Sachen gesagt. Und ich weiß dir, ich wollte in der Sekunde, wo sie angefangen hat, habe ich schon gesagt, passt doch hier auf, jetzt yeah. will ich es nicht. Es ist irgendwie komisch, weil einerseits freue ich mich, wenn ich es her, und andererseits denke ich mir, das schnürt mir fast den Luft im Hals zu, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn man das wer sagt. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist definitiv auch etwas für den zukünftigen Therapeutin, für den Therapeuten, weil das ist was, aber das sage ich ja immer öffentlich, mit dem haben wir ein riesengroßes Problem.
Ja, vor allem, es ist so schade, weil wir haben dir so viel Gutes zu sagen und auch, ich meine, du hast, wie viel, 350.000 Follower oder so, die stehen auf dich, die Leute hypen dich aus nicht oberflächlichen Gründen, sondern für das, wie du bist, weil du transportierst das, finde ich, relativ gut auf Social Media. Und dann hypen dich, dann schreiben dir wahrscheinlich 1000 Leute auf irgendeine Story, das ist so toll, du bist so toll, und das eigentlich, dir gibt das sicher was, aber eigentlich geht's da rein und da wieder raus.
Mhm. Also wenn's mir Leute sagen, die mir nahestehen, denke ich schon drüber nach, aber ich kann es einfach nicht annehmen. Also es ist wie, wenn man mal die Luft abschnürt, ich kann das nicht anders beschreiben, was eher lächerlich ist, aber ja, ich denke mir dann immer so, passt schon weiter, ich bin nur du, also wir sind alle eins und ich bin jetzt nicht irgendwie, und das kann ich irgendwie, das ist furchtbar schwer für mich.
Ja, wiederum bist du die erste Person, die eine andere Person, zum Beispiel, wenn die Karin und ich zu zweit unterwegs sind und jemand kommt zu uns, und viele gehen dann gleich zur Karin, weil sie halt erstens ihr Charakter, oder viele, manche wollen auch vielleicht was von ihr. Es ist halt oft, wenn ich mit dir unterwegs bin ich so zweitrangig, was mir wurscht ist. Aber du bist die Erste, die dann sagt, das ist übrigens die Jay, die ist so super, die macht das. Du bist die Erste, die alle Leute so, schaut euch die an, die ist so toll. Mhm. Und die Letzte, die sowas selber halt annehmen kann.
Voll. Wie gesagt, es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, aber weiß ich nicht. Mir ist halt oft wichtiger, die anderen geht's gut, und ich will mich da einfach auch. Das ist auch so komisch bei unserer Hochzeit zum Beispiel.
Aber
so,
im Flieger sagt man immer, als Erster muss man sich selber die Maske.
Stimmt, aber es ist so, sobald im Mittelpunkt steht, also ich hab nächste Woche, wenn die Folge dann rausgeht, am nächsten Tag Geburtstag, glaube ich halt, dass es an dem Tag rausgeht oder nicht, und ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich mir denke, so, boah, ich will das gar nicht, so, weißt du? Und dann denke ich mir, es ist der Schönste, die sind die liebsten Leute da, aber bei der Hochzeit hat mich das dann teilweise so überfordert, dass ich zum Georg gesagt habe, wir müssen jetzt kurz weggehen, ich kann mit dem nicht umgehen. Mhm. Also ich bin gespannt, wie das nächste Woche wird, aber es ist so lustig, es ist so, wie so.
Aber es haben viele Content-Creator oder Influencer eigentlich, lustigerweise, die sind auf Instagram ultra offen, denen folgen Millionen Leute, und die sind, wenn du auf ein Event gehst, sind die in der Ecke sitzen, und redet's mich ja nicht an, nicht arrogant, sondern weil sie das nicht können und nicht wollen. Ist eigentlich arg, dass man so extrem extrovertiert sein kann und dann aber auch wieder eigentlich gar keine Aufmerksamkeit
haben. Gar nicht, vor allem wenn es um mich geht.
Ja.
Das ist dann nur, aber...
Ja, aber dann stehst du auf einer Bühne mit solchen Karten in der Hand. Ich habe gerade ihre, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas?
Moderationskarten,
genau. Und präsentierst dich da und alle kippen um und... Da bist du ja auch die Show.
Aber das ist mir wieder egal, weil da bin ich so eher die andere Karin.
Du motivierst ja auch irgendwie.
Voll. Ja. Aber wenn ich dann privat bin, dann bin ich nicht diese Showfrau, sondern dann bin ich ganz ein anderer Mensch. Und den Menschen kennen wirklich nicht viel. Und dann bin ich halt eher so ein bisschen so introvertiert schon fast.
Mhm. Aber wenn du sagst, der private Mensch, den kennen nicht viel. Wer ist denn die Karin privat? Wer ist die Karin überhaupt ohne ihren Job?
Ist auch eine gute Frage, das hast du mich schon oft gefragt, und deshalb war ich halt ein bisschen nervös, Leute. Bevor das, wie ich gesehen habe, die Chase steht jetzt da, das war ein bisschen eine Überraschung. Aber ich dachte, fuck, die Frage halt immer auch so blöd. Auf eine gute Art und Weise. Wer bin ich ohne Job, ohne Sport, ohne alles? Weil die Sport hast du auch noch auslassen.
das habe ich in den vielen Fragen gar nicht drin, aber wurscht.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich grundsätzlich ein sehr gechillter Typ bin, wenn alles so läuft und wenn alles passt, und sehr
aber das
eher halt auch, ruhig.
Wenn alles läuft, wenn alles passt, das ist ja wieder an Bedingungen geknüpft. Voll.
Absolut.
Ich glaube, du musst dir jetzt in deinen 40ern Zeit nehmen, eben dich selber wieder kennen, oder nicht wieder, sondern dich, wie du jetzt bist, kennenzulernen und auch dir ein Persönlichkeit, ein Leben eben ohne deine Ziele halt zu definieren. Voll. Also wenn du das möchtest und dich als Freundin wünscht dir das extrem.
Mhm. Nein, das will ich auf jeden Fall machen und einfach selbst herausfinden, wer ich bin. Und auch vielleicht zulassen, dass ich halt ruhig bin, und zulassen, dass man aus sich rausgeht und einfach über Dinge spricht und einfach offen ist und ehrlich. Ist nicht so leicht, aber ja, es ist ein Work in Progress.
Würdest du sagen, ich glaube, ich kann mir das auch beantworten, und, dass du dich selber definierst über deinen beruflichen Erfolg?
Ich glaube, es ist ein Mix zwischen beruflich und auf die Sportliche bezogen. Mhm. Also das muss halt einfach alles passen, damit ich dann rund bin mit mir selber. Also es ist auf jeden Fall, dass ich mich darüber definiere, weil das ist mein Leben. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen traurig, aber es ist einfach, ich lieb's. Aber ja, ich definiere mich sicher drüber.
Du hast doch mit der Emily im Podcast über dein Träumebuch geredet. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr, aber dass du quasi immer schon als Kind deine Träume niedergeschrieben hast und die du erreichen willst und erreicht hast etc. Und dann du hast einen Satz gesagt, das hat mich irgendwie extrem, da habe ich fast geweint, glaube ich. Du hast gesagt, wenn du was abhackst, bin ich was wert. Like, what the fuck, Karin?
Ja, ich weiß. Das ist halt jetzt eher aufs Berufliche bezogen, weil wenn wir Kinder waren, sind wir nicht so aufgewachsen. Also wenn man so, das waren viele Sachen nie abgehackt, weil das einfach auch finanziell nicht möglich war.
Ja. Sicher was Berufliches, aber dass du nichts wert bist, wenn du nicht beruflich erfolgreich bist, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch wieder eine sehr super J-Frage, schwierig, aber sehr, sehr, sehr wahr und eine gute Frage. Ich weiß schon, was ich wert bin, und ich weiß auch, was ich kann, und deshalb weiß ich auch, dass wenn alles weg ist, weiß ich einfach, dass ich so geile Werte mitgekriegt habe von daheim, dass ich kein Problem habe, dass ich wie eine stehe und 50 Leute bekellner, weil das ist, was ich liebe, mit dem bin ich groß geworden. Also ich weiß schon, was ich kann. Also das ist jetzt schon, ich bin schon was wert, das weiß ich schon. Aber für mich ist halt immer Bestätigung, dass ich am richtigen Weg bin, und vielleicht habe ich wieder falsch ausgedrückt, aber nicht, dass ich was wert bin, wenn ich es habe, aber ich denke mir dann immer so, geil, jetzt habe ich es geschafft, weiter. Das Problem ist, ich halte nicht inne.
Genau, weißt, hackst das ab, aber du denkst, lass das eigentlich nicht sacken und bist eigentlich gar nicht stolz auf dich selber, dass du das erreicht hast. Das ist halt mehr wie ein Hackerl auf einer To-Do-List.
Genau. Und es sind aber oft riesen Milestones, die ich erreiche, oder wie zum Beispiel jetzt das Cover letztes Jahr oder diese Modestrecke in der Woman als Beispiel. Ich sage jetzt irgendwas beruflich bezogen. Ja. Dann sehe ich das und dann denke ich mir so, okay, passt. So. Und das ist falsch. Darf ich nicht sein, weißt du?
Ja. Andererseits sollte es dem Beruflichen gar nicht so einen hohen Stellenwert geben, dass das jetzt... Musst du jetzt nicht selber daheim aufhängen in deiner Strecke?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, da habe ich eher das gemacht, dass du eine Bestätigung hast, dass du dann weißt, okay, du hast eine Daseinsberechtigung, unter Anführungszeichen, wenn du irgendwas erreichst. Mehr als wie dieses, ich bin was wert. Weil ich weiß schon, was ich kann und was ich wert bin. Das ist mir schon bewusst.
Ja. Glaubst du, war es für dich schwer, irgendwie so eine... ich sag mal, Fußballerfrau zu sein, weil du dann dich auch wieder beweisen musst, dass du viel mehr als das bist?
Ja, schon am Anfang, glaube ich, vor allem, weil wir haben so einen Freundeskreis gehabt in Salzburg, und dann sind wir weggegangen, und der Georg ist in die Bundesliga gegangen, ich habe dann angefangen zum Bloggen, unter Anführungszeichen, und das hat sich dann schon alles ein bisschen verändert. Und ich habe mich dann schon immer extra beweisen müssen, weil ich war dann Moderatorin auch noch. Also ich habe jeden ungefähr Stempel gehabt, aufgedruckt gekriegt, mir selbst auferlegt, durch diese ganzen Sachen, was ich gemacht habe. Und für mich war das schon immer so der Anspruch, anders zu sein, aus den Gründen, weil es diese Vorurteile gibt. Also das war sicher auch, dass ich gesagt habe, okay, noch viel mehr muss ich jetzt authentisch sein und noch viel mehr muss ich bis aus der Reihe tanzen, weil ich halt eben nicht so bin. Und ich wollte jetzt ein bisschen Rebell, wie ich bin, gegen das sein, und war halt dann extra anders. Aber nicht jetzt auf Biegen und Brechen, aber ich habe auch gedacht, ich scheiße mir überhaupt nichts mehr. Weil ich rede so, wie ich rede, ich füge mich nicht, ich gehe nicht mit hohen Schuhen ins Stadion, ich bin die Sneakerfrau und ich scheiße auf das, was da so gesagt wird. Und natürlich von außen hin noch viel mehr, weil ja, das war schon so ein bisschen auch meine Motivation.
Und jetzt, wo du Karriere machst und der Georg jetzt einen neuen Lebensweg geht, sind die Karten wieder neu gemischt?
Komplett neu, alles neu. Ja.
Ja, glaubst du, bist du im Leben gerade da, wo du sein möchtest?
Nein, glaube ich nicht. Noch lange nicht da, wo ich sein will. Die Frage ist, wo will ich sein? Wo geht die Reise hin? Aktuell habe ich so ein bisschen so den Anspruch, dass ich sage, das Team um mich herum, ich will die so hinkriegen, dass die einfach sich so entfalten und dass das einmal läuft ohne mich. Das war so das Endgoal. Beruflich gesehen und privat gesehen habe ich so viele Baustellen. Ich habe so viele Baustellen, die ich jetzt auf jeden Fall in Angriff nehmen will, weil ich jetzt auch Und dann, ich habe jetzt einfach auch Zeit mehr oder andere Prioritäten, wahrscheinlich wie ich meine 30er gehabt habe. Jetzt stehe ich so ein bisschen wie im Vordergrund und das ist schon so, finde ich, dass ich jetzt einfach auch über das nachdenke, dass ich irgendwas, dass ich das einfach will für mich selber. Das heißt, da wird sicher so die Riesenbaustelle in der nächsten Dekade wird sicher ich sein und ja, und das Berufliche nehme ich einfach mit und ja.
Ja, schön. Wünsche es dir. Ich habe jetzt noch ein paar so schnelle Fragen, aber wahrscheinlich sind wir gar nicht so schnell damit. Was wünschtest du, hättest du früher gewusst oder gelernt als jetzt? Weil wir jetzt mit 40, fast 40, weiß man ja schon viel.
Das ist scheißegal, was die anderen Leute von dir denken. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Satz ist und das ist nie leicht und das ist immer noch nicht leicht für mich, aber ich scheiß viel mehr drauf, was andere Leute von mir denken. Ich mache einfach mein Ding. Mhm. Das ist einmal das Erste, glaube ich. Das Zweite ist, dass du selektiv bist, wenn du Zeit schenkst und dass du nicht bei jedem Hundsterschlag dabei sein musst. Darfst du aber nicht in das Gegenteil kippen, wie ich mache, dass ich dann gar nirgendwo hingehe. Aber halt einfach, dass man sagt, okay, wenn man mit jemandem Zeit verbringt, dann verbringt man es bewusst und nicht irgendwie, jetzt gehe ich auf das Event dahin und die Feier und dahin, weil ich muss ja überall gesehen werden. Ich glaube, das ist sowas, Zeit und das. Und dass man Sonnenschutz verwendet, früh schon, kein Melkfett und ja, dass man vielleicht ein bisschen auf seinen Körper schaut. Man kann saufen und sich ein bisschen gehen lassen, aber ich finde, Gesundheit ist so das Allerwichtigste. Und das gibt einem keiner zurück. Also das sind so diese Dinge, so
Balance. Was ist das Schönste, was jemand anderer jemals für dich getan hat?
Boah, das waren viele Dinge.
Das ist schön, dass du das sagen kannst.
Ganz viele Dinge. Auch das jetzt, dass du mich überrascht hast und dass du dort bist, dann denke ich mal so, ist einfach schön, dass das so, jetzt wäre wieder emotional, aber dass wir das machen, weil es einfach besonders ist. Und es sind so Kleinigkeiten. Es muss nichts Großes sein. Und ich will ja nicht irgendwie was Materielles, aber ich finde so, wenn Leute an die denken, an so einem Tag wie nächste Woche, wo ich 40 werde, und dann kommen voll viele Leute und ich weiß, es kommen ein paar von ganz weit weg und sie nehmen sich die Zeit, dann ist das für mich so, so schön und eine Kleinigkeit, die aber einen riesengroßen Impact haben auf mich. Mhm. Und das sind so Sachen, die finde ich einfach cool. Weil ich hab das nicht so oft, weißt du? Ja. Und das sind so Sachen, die bedeuten mir voll viel.
Glaubst du, dass sich Menschen ändern können?
Absolut. Also ich habe das gesehen am Georg, das ist für mich das beste Beispiel. Wie ich ihn kennengelernt habe, war er ein komplett anderer Mensch. Und jetzt ist aber er derjenige, was du eigentlich vorher mir beschrieben hast, der geht in den Raum rein, sagt zu jedem Hallo, wir waren bei der Grillparty eingeladen und hat der Lina zu mir gesagt, kennt der Georg den Typen? Und dann habe ich gesagt, nein, warum sagt er dann Hallo und gib ihm die Hand? Habe ich gesagt, ja, weil wir so sind. Yeah. Und ich finde schon, dass du Einstellungen lernen kannst, dass du Dankbarkeit erlernen kannst und dass du, wie du vorher selber gesagt hast, dass auch du, wenn du dich mit guten Menschen umgibst, das selber dann für dich praktizieren kannst. Mhm. Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn du so stupide vor dir hinlebst und sagst, nur das ist richtig und es gibt nur schwarz und weiß, dann, glaube ich, stehst du selber im Weg. Aber du kannst so viele Sachen lernen und erlernen. Und das ist das Schönste, was du vorher gesagt hast, dass du einfach jetzt auch auf solche Sachen achtest. Und ich finde, man sollte auch als Freundin oder Freund oder wie immer auch solche Dinge ansprechen. Weil wenn einer dekadent da sitzt am Tisch und auch wenn er es nicht so macht, dann sage ich, hey, warum sitzt du jetzt so da? Oder warum sagst du jetzt nicht gescheit Danke? Mhm. Weil dann oft einmal sind die Personen so in einem Strudel drinnen, ja, dass sie es gar
nicht checken. Ja, die merken das und sie machen es auch überhaupt nicht absichtlich. Wie gesagt, mir fällt erst jetzt auf, dass ich 100 Pro früher auch so war und null mit Absicht, null böse gegen irgendwen, einfach in seinem eigenen Ding halt.
Cool. Also das kannst du auf jeden Fall lernen.
Ja. Glaubst du an zweite Chancen?
Ja, fix. Auf jeden Fall. Wobei, ich bin ja schon sehr... grundsätzlich, das ist schon eine gute Frage. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich. Mhm. Aber wenn man es mit mir versaut, dann versaut man es und dann ist die Tür zu. So. Und ich bin halt rigoros und das weißt du auch, weil ich bin halt dann schon beinhart. Aber das, glaube ich, hängt auch wieder zusammen. Also meine Kinder, die Leute müssen denken, ich bin ein Vollschuss von meiner Kindheit. Aber durch das, dass ich einfach immer, also oft einmal enttäuscht worden bin ich dann auch beinhart und lasse das dann einmal mit mir machen. Mhm. Und ich glaube, daher weht auch diese Strenge, die ich dann habe, anderen Menschen gegenüber, wenn die einfach einen Scheiß machen und denken, die brauche ich gar nicht in meinem Leben haben. Ich glaube schon an zweite Chance und ich glaube, das kann sich ja entwickeln. Aber bei mir dauert das extrem lang, weil ich einfach, ja, einen Schaden habe und so bin, wie ich bin. Aber allgemein gesprochen ist es wichtig, aber ja, ist bei mir sehr, sehr schwer.
Extrem schwer. Ja, ich glaube, du mehr, wenn halt irgendwas passiert, du machst sofort zu und das war's. Und du vergisst irgendwie, dass wir alle dann Menschen sind und Fehler machen oder etwas vielleicht gar nicht so gemeint haben oder das falsch rüberkommen ist. Wir hatten in unserer Freundschaft bis jetzt einen einzigen Streit und da habe ich Da habe ich richtig gemerkt, wie du bist, wenn das passiert, und habe dann auch verstanden, warum du so viele Freundschaften oder Beziehungen beendet hast nach einem Streit, weil ich da gemerkt habe, wie du zugemacht hast auf einmal und auf einmal wumm. Mhm. Und wären wir nicht irgendwo gewesen, wo es kein Zurück gegeben hätte, wären wir in Wien gewesen oder so.
Aber ich glaube, es kommt schon ein bisschen drauf an, A, was passiert ist, weil es war lächerlich, was passiert ist, im Nachhinein gesehen. Und B, es hängt da schon damit ab, wer der andere Mensch ist. Mhm. Aber es waren schon so Sachen, wo ich weiß, okay, da habe ich für Menschen so unfassbar viel gemacht. Mhm. Und dann haben die auf einmal, und immer ist oft einmal das Geld dann das Problem, weil man denkt so, mir ist Geld scheißegal. Und dann finde ich das so schade, weil man kann alles normal regeln. Aber wenn man mich dann so verletzt und dann so, und da waren ein paar so Instances, wo ich dann einfach mir gedacht habe so, hey, das geht sich nicht mehr aus so. Das hat mir so weh da. Und dann tue ich mir halt einfach auch schwer, weil ich halt einfach, keine Ahnung, dann so sensibel bin, dass ich mir denke so, ich will die Person gar nicht neben mir haben, weil wenn die so mit mir redet oder so glaubt, dass ich so bin nach all den Jahren, dann ist fährt für mich der Zug drüber. Also in unserem Fall war das sicher nicht passiert, weil nochmal der Grund war lächerlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass, und ich habe ja andere Freundschaften auch, wo ich Diskussionen habe oder wo mir Leute sagen, hey, so nicht, dann nehme ich das schon an und dann muss man da einfach drüber reden. Und da habe ich aber auch alt werden müssen. Aber durch das, dass ich immer so stark sein muss und immer so stur sein und alles mir gefallen habe lassen oder auch nicht, bin ich halt da so ein bisschen strikt. Aber ja, grundsätzlich sehr, sehr gute Frage, weil im ersten Step hätte ich sofort das gemerkt, ja. Okay, natürlich zweite Chancen, aber bei mir ist das unfassbar schwer, weil wenn man es mit mir vertut, dann tue ich mir echt schwer. Mhm. Aber es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an.
Vor allem ist auch die Frage, ob die Leute überhaupt zu dir kommen und nach einer zweiten Chance fragen, weil vielleicht würdest du sie dann auch geben. Also ich weiß nicht.
Ja, glaube ich schon, ist auf jeden Fall möglich, aber ich glaube, bis das einmal passiert, musst du schon hartnäckig bleiben und dranbleiben, weil ich halt einfach dann so stur bin und zu stolz bin auch, weil ich mir denke, jetzt sind meine Werte, ich vertrete die nicht und und es ist vorbei so. Aber ja,
ich bin... Nächste Frage ist, was glaubst du, ist deine größte Flaw? Mir fällt kein deutsches Wort, dann ist das, glaubst du das? Also deine, ich will nicht sagen negative Eigenschaft, aber ja, oder was glaubst du, ist dein Endgegner für dir selber?
Ich glaube oft ich selber, ehrlicherweise. Also es gibt jetzt nicht so den einen, diese eine Herausforderung mit mir selber, was ich habe, aber ich glaube, dass ich oft zu streng bin zu mir selber und mir dann im Weg stehe mit diesen Werten, die ich mir selber auferlegt habe oder und dann auf einer Mauer aufbaue. Ich glaube, dass ganz oft einfach ich selber das Problem bin. Und dann passiert das.
Ja. Was gibt dir Hoffnung?
Das Leben. Und ich finde so, wenn ich mir denke, oh fuck, wie geht's weiter oder wie mache ich das, dass ich eher so Tag für Tag sehe und mir kleine liebe Inseln schaffe oder Ziele setze, dann schöpfe ich ja wieder Hoffnung in alles. Und das, so kann es ja viel gehen, die was irgendwie vielleicht eine Krise haben. Oft zerdenkst du Dinge oder steigerst dich zu viel ein in dem Moment, anstatt zu sagen, hey, passt, ich nehme das jetzt einfach einmal an und arbeite jetzt dran und so, schau Step by Step, Tag für Tag, mehr als wie das große Ganze zu sehen und hysterisch zu werden.
Was so unmöglich scheint.
Genau.
Ja, genau. Schön. Was magst du, dass sich die Leute erinnern, wenn sie an Karin, Kasu und Teigl denken? Was soll uns allen immer in Erinnerung
Geile
bleiben?
Geile Alte. Das ist ja das Motto von meiner Feier. Es steht überall. Einfach, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich meine Gescheiß freie Schnauze sprich und dass ich ein lustiger Kerl bin, eine lustige Frau und dass alles möglich ist, wenn man einfach nur Gas gibt und ja, ich will eher so, dass wir es Motivation sehen, ob das jetzt die Mode ist, ob das meine Einstellung ist, ob das ist ich als Mensch. Und dass ich natürlich auch nicht perfekt bin, das habt ihr jetzt eh gemerkt auch beim Reden, dass ich so viel Baustellen habe selber. Aber natürlich spricht man über das nicht oder viel zu wenig. Aber das sind halt auch sehr, sehr, sehr persönliche Dinge. Mhm.
Darf ich da was einhaken? Ja, du sagst oft bei anderen Podcasts oder so oder auch in den Stories, bist fast immer ein bisschen verärgert, dass die Leute nicht über alles reden, nicht offen reden. Du, zum Beispiel Thema, was... Ich glaube, vor kurzem war sowas wie Fehlgeburten, Schwangerschaft in einem Podcast oder solche Sachen, du sagst, ja, die Leute reden nicht. Und das macht dich fast ein bisschen in deinen Worten aggressiv, dass über die Themen nicht geredet wird. Du redest aber selber nicht über die Themen, die bei dir schwer sind eigentlich.
Voll.
Kannst du es dann von anderen überhaupt erwarten?
Nein, du hast vollkommen recht. Ich würde mir es erwarten, weil ich einfach mir wünsche, dass viel mehr darüber geredet
wird.
Ja, genau. Und weil es generell weil viel darüber geredet wird. Aber das Ding ist halt, man macht es halt automatisch angreifbar. Keine Ahnung, du hast Mental Issues, ich weiß es nicht, ja. Dann denke ich mir immer so, oder vielleicht sehe ich es auch manchmal so als Schwäche, wenn ich jetzt sage, ja, dass ich das
bei dir selber ja, bei anderen nicht. Bei anderen siehst du es immer voll als Stärke. Wenn ich irgendein Thema bei mir habe, sagst du, komm im Podcast, reden wir drüber. Mhm. weil du das eigentlich stark findest, dass man über seine Schwäche redet, nur über dir selber nicht.
Cool. Nein, das stimmt auch. Wäre vielleicht auch was, wo man sagt, okay, da geht man näher drauf ein, dass man einfach auch, also über das Kinderthema zum Beispiel,
ja, oder nicht halt redet. Nicht, oder du hast halt Verständnis für die, die es nicht tun.
Ja.
Weißt du, was ich,
also. Absolut. Nein, das stimmt auch. Und es ist ja nicht jedermanns Sache, jeder Frau Sache, dass man einfach Dinge anspricht. Absolut, du hast vollkommen recht. Ja. Man muss einfach manchmal ein bisschen aufpassen, was man sich erwartet, wenn man selber
nicht erfüllt.
Nein, ist so, stimmt vollgas. Ja. Aber es ist auch was, was ich vielleicht mitnehmen kann auch von dem Gespräch, dass man sagt, okay, man spricht offener über Dinge.
Mhm.
Wegen dem bist du nicht, sind wir wieder beim Thema, weniger oder mehr wert, nur weil du diese Herausforderungen hast. Aber das muss ich noch lernen, weil irgendwie habe ich es ein bisschen mir angeeignet, dass ich mich jetzt so sehr verschließe, dass ich lieber der Motivator sein will, als wie der Klagende.
Es ist ja eh oft eine, unter Anführungszeichen, Fassade, um seine eigenen Dinge zu verstecken. Mhm. Ich glaube nicht, dass das bei dir ist, weil du bist authentisch, aber trotzdem, auch wenn du irgendwo zu einem Event kommst und du bist gerade gelandet aus Mailand und gestern warst du noch in Paris und da hast du eigentlich gerade einen Call, weil du einen fetten Kunden in der Agentur hast und jemand fragt dich, wie machst du es? Ja, passt schon, geht schon weiter, Vollgas. Mhm. So reagierst du halt, anstatt zu sagen, ja, ehrlich gesagt, ist schon viel.
Voll. Wobei, das habe ich jetzt schon gelernt, dass ich zumindest sage, okay, es ist viel gerade. Mhm. Aber weißt du, ich entschärfe es dann auch immer wieder, weil in unserer Branche so viel gejammert wird.
Ja,
und das geht mir halt so am Arsch.
Gar nicht. Weißt, vor allem, wenn man es sich doch selber ausgesucht hat.
So ist es. Und dann denke ich mir immer so, hey, ich habe
das... Aber vergleich nicht unsere Branche und der Anfangszeichen, was das überhaupt bedeuten soll, mit deinem Workload. Voll. Schon nochmal ein anderes Level.
Aber ich versuche das dann immer gleich nicht als Jammerer. Ich sage, es ist viel, aber es macht Spaß.
Ja,
das sage ich halt da meistens.
Du bist, vor allem, es kommt ja auch immer drauf auf die Personen. Ich werde jetzt auch nicht jeder random Person, die mich fragt, wie es mir geht, sagen.
Ja, eigentlich
so oder so. So oder so, ja. Sondern passt schon, alles gut. Cool, super. Ich habe noch eine Bonusfrage. Und das, ich habe das Gefühl, ich habe dich schon so oft gefragt und du beantwortest mir das einfach mal wirklich ehrlich. Warst du wirklich bei Starmania?
Ja, aber ich bin
gekommen. Erzähl das bitte mal. Das weiß doch niemand und du sagst mir das nie.
Also.
Und ich will ein Video sehen.
Nein, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Weil ich habe es nicht so weit geschafft, also dass ich dann im Fernsehen war. Aber ich war bei zwei Castings, und das kann ich mir noch erinnern. Eins in Salzburg, eins in Graz.
Welche war das? Die Christl Stürmer Staffel?
Die allererste.
So alt? Also,
ja, ich bin schon so alt.
So alt, ja.
Tschuknall hat er gewungen. Weil die Christl hat ja damals gar nicht gewungen, glaube ich. Der Tschuknall hat gewungen.
Die war letztens in einem Lokal, wo ich war, Mittagessen. Da war ich ganz starstruck von Christl Stürmer. Ja.
Wie von Blümchen, mit der bin ich in der Maske gesessen. Und wie ein Bum, 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 Bumerang. Nein, ja, das war tatsächlich so. Ich glaube, ich war unter die letzten 30. Weil ich glaube, 20 haben sie ins Dings geschafft.
Mhm.
Und
also du warst gar nicht im Fernsehen?
Nein, im Fernsehen nicht, aber das war halt dann, ich bin halt mehrere Castings durchlaufen und dann war es halt dann vorbei.
Mhm.
Ja.
Ja, Legende.
Ja, Legende. Aber
cool.
Ist so auch was, halbwegs aus mir geworden, ohne meine Singkarriere.
Ja.
Es passt schon.
Ganz stolz sein.
Danke.
Danke, Freundin.
Danke, Freundin. Bin wieder hin. So, jetzt haben wir wie lange geredet? 43 Minuten, spot on. Danke, Julia, für deine Zeit an der Stelle und... Das war eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für mich.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.